Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele. Die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Kultur laut, Fest und Spiele, der Podcast der Sommerspiele Melk. Mein Name ist Alexander Hauer, ich bin der künstlerische Leiter dieses Theaterfestivals, das seit 1961 eine ununterbrochene Spieltradition aufweist. In diesem Jahr bringen wir zwei Stücke zur Uraufführung. Das eine ist ein Auftragswerk an Monika Helfer und Michael Köhlmeier, Praterstern, Szenen unseres tragikomischen Lebens. Und das zweite ist unsere Musikrevue Dream On, ein kleines bisschen Glück. Und mit diesem Podcast wollen wir dieses Festival auch gedanklich, inhaltlich begleiten und wollen uns heute gleich mal dem Erinnern und dem Träumen widmen. Und ich freue mich, dass ich heute mit Arnold Metnitzer sprechen darf. Hallo Arnold.
Hallo.
Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen ihn vielleicht schon vor einigen Jahren bei den 10 Geboten. Haben wir schon mal ein Gespräch geführt, damals mit der Kollegin Sabine Völkel. Arnold Metnitzer ist nicht nur Theologe, sondern Psychotherapeut, Individualpsychologe. Und ich möchte gleich mit einem Zitat aus dem Stück beginnen, wenn wir ins Erinnern einsteigen. Die Schriftstellerin in unserem Stück spricht: Ich erinnere mich gern. Ich lege mich ins Bett, ziehe die Decke über meinen Kopf und erinnere mich. Sogar an Zeiten, die nicht schön waren, erinnere ich mich gern. In der Erinnerung kann mir niemand etwas antun. In meine Erinnerungen kann mir niemand hineinfuschen.
Ja, wunderbar.
Jetzt bist du ein Mensch, der sich mit der Seele des Menschen beschäftigt. Was bedeuten Erinnerungen für den Menschen, auch aus psychotherapeutischer Sicht?
Ich denke da gleich einmal an die tote Sünde, die irgendwann einmal in einer Sequenz eines Artikels so vor sich hingedacht hat. Und mich hat das so getroffen, so wie ein Blitz aus der Erde, so ein Aha-Erlebnis, wo sie da sinngemäß schreibt, wenn ich mich recht erinnere, Erfahrungen sind das, was wir früher Seele nannten. Und die Seele ist vielleicht am gescheitsten betrachtet das Mixtum, Kompositum all unserer Erlebnisse und Erfahrungen, die wir in uns tragen. Und der Körper merkt sich das alles. Darum wissen wir ja auch nicht, was wir alles wissen. Und wir brauchen, um in diesen Schatz der Erfahrungen hinunterzutauchen, hinunterzusteigen in die Kellergänge unseres Herzens oder unserer Seele, brauchen wir irgendwelche Triggerpunkte, ein Sinnesorgan. Wir kommen ja über den Gebrauch unserer Sinne zum Sinn. Und wenn uns ein Geruch, ein Ton, ein taktiles Erlebnis daran erinnert, dass in uns Dinge wieder zu entdecken sind, dann stoßen wir in diesen Bereich vor, den ich gerne das einzige Paradies nenne, aus dem uns niemand vertreiben kann. Und das ist so meine erste Reaktion darauf. Auch in Erinnerung daran, dass als ich angefangen habe, Psychotherapie-Ausbildung zu machen, die Ärzte in dieser Landschaft immer nervös geworden sind, wenn ich als zukünftiger Psychotherapeut angefangen habe, von der Seele zu schwafeln, wie sie gesagt haben, weil, und das war die Pointe damals, weil, wenn man wissenschaftlich exakt artikuliert, müsste man von der Psyche oder vom psychischen Apparat reden, aber nicht im Sinne des Pfaffengeschwätzes von der Seele, von der ein Naturwissenschaftler ja annehmen muss, dass es die überhaupt nicht gibt.
Das ist natürlich wunderbar, dass man sich auch da gleich über Wörter streiten kann und über Begriffe, die vielleicht ein und dasselbe meinen.
Oder? Ja, weißt du, warum man streitet? Weil wir mehr wissen, als wir durch Sprache erfassen können. Und darum ist sozusagen der Methodenstreit, wenn einer etwas benennt, was sich in seinem Inneren ihm zeigt oder oder erahnen lässt, dann wird ein anderer nervös, weil er schon spürt und merkt, dass er das so genau für seine Kategorie nicht einordnen kann.
Jetzt hast du ein schönes Wortspiel gebracht, das ich in einem Aufsatz von dir auch gelesen habe, weil du hast gesagt, was er sich in seinem Inneren denkt.
Ja.
Erinnerung hat also mit Innerlichkeit zu tun, was dir ja per se mal gefällt.
Ja, absolut, weil dieser Innenbezirk unseres Wesens viel zu oft sträflich vernachlässigt wird und wir viel zu sehr mit dem Ehrgeiz unserer Außenwirkung beschäftigt sind. Bis hin zum dramatischen Befund, dass wir uns manchmal so sehr mit dem Außen beschäftigen, dass wir selber gar nicht drauf kommen, dass es eigentlich ums Innere geht und im Idealfall um eine innere und äußere Balance, das innen außen entspricht und das, was außen vorgeht, auf das Innere verweist. Das wäre die idealtypische Balance, die wir suchen, wenn wir uns therapeutisch mit uns selber zu beschäftigen beginnen.
Kann man Erfahrungen mit Erinnerungen gleichsetzen?
Weiß ich nicht. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber ich glaube schon, dass das ein direktes Aufeinanderverweisen bedeuten muss. Denn das, was ich erfahren habe, vom Kleinkind bis zum hohen Alter, unsere ersten Erfahrungen als Kinder waren ja Erkriechungen. Und nachdem wir von einem Zimmer zum anderen gekrochen sind und von einer Schublade zur anderen uns vorgearbeitet haben, um die Welt, die sich uns zeigt und die wir da erkriechen und erforschen, in uns hineinzuholen, aus solchen Erkriechungen sind Ergehungen geworden, wie wir dann endlich aufrecht gehen konnten. Darum fragen wir auch nach einer Erfahrung, wie ist es dir denn dabei ergangen? Und später haben wir angefangen, dann uns schneller fortzubewegen mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem Flugzeug, um in fremde Länder zu reisen. Und was wir davon an Eindrücken und inneren Erfahrungen mitbringen, ist dann sehr schnell auch wieder vergessen worden, hat uns aber in jedem Fall innerlich reicher gemacht. Und ich denke in diesem Zusammenhang, du liebst es ja, wenn ich zitiere und hast mich schon vor Jahren eine Zitadelle genannt, weil mir aus dem, was ich da denke, immer wieder sozusagen ein Blitzlichtgedanke, den ein anderer genialer Mensch ins Wort gebracht hat, einfällt und sich zu meinen Erfahrungen im Inneren dazugesellt. Und in diesem Zusammenhang liebe ich deinen Namensvetter Alexander von Humboldt, der sagt, all unserem Wissen geht ein frühes Ahnen voraus. Das heißt, über die Erfahrungen, die in uns gespeichert sind, mischt sich, oder aus dieser Maische der Erfahrung, mischt sich eine Ahnung von Zusammenhang und Stimmigkeit, die wir noch nicht fassen können, aber wir erahnen sie. Darum macht sich jemand, der keine Ahnung hat von fernen Ländern, wie der Alexander von Humboldt, macht sich auf, begibt sich auf die Suche und ist dann ganz glücklich mit dem, was er dann heimbringt und anderen zeigt. Und das, was er da anderen zeigt, interessiert die anderen ja auch deswegen, weil sie in ihrem Inneren eine Ahnung davon haben, dass es so sein könnte, aber nichts Genaues wissen und diesen Abgleich dann als Erweiterung, als Horizonterweiterung und als Bildungserweiterung in ihr Leben hineinholen. Und insofern ist das auch ein ganz groß angelegtes Resonanzerleben, eine Wanderschaft zueinander und ein Heimkommen mit vollen Körben von Eindrücken, die dann bei jedem, der das sieht und sich damit beschäftigt, etwas anderes bedeutet, weil auf dem Hintergrund seiner anderen Erfahrungen, diese Erfahrungen etwas unverwechselbar Eigenartiges und Einzigartiges mit ihm machen. Wir könnten gemeinsam in eine Ausstellung gehen. Und jeder von uns wird aus dieser Ausstellung, je nach seinem Horizont, nach seiner Tagesverfassung, anders heraus und mit etwas Glück in jedem Fall bereichert herausgehen. Also es ist ein tolles Thema, das du da anschneidest.
Bei dem Ahnen, was du gerade angesprochen hast, fällt mir ein Zitat von Michael Kühlmeier ein oder zumindest ein Thema, das wir immer wieder besprochen haben. Jetzt bin ich auch in der Erinnerungsarbeit tätig, auch ein interessanter Begriff, aber da kommen wir vielleicht später nochmals dazu. Und ich war vollkommen überrascht, wie ich in dieser Gedenkkultur, Erinnerungskultur an die Opfer des Nationalsozialismus in Melk hier im Konkreten festgestellt habe, dass, also ich war vollkommen überrascht, dass Geschichte nicht objektiv ist. Und Michael hat den Gedanken aufgebracht, dass Geschichte grundsätzlich aus Erinnerungen besteht, dass Vergangenheit grundsätzlich aus Erinnerungen besteht und wir grundsätzlich fast aus Vergangenheit bestehen, weil unsere Gegenwart ist ja immer nur 3 Sekunden.
Ja.
Und damit sind sie schon wieder vergangen. Und die Zukunft kennen wir ja nicht, die können wir höchstens aus den Erinnerungen laben, also erahnen. Jetzt, wie geht man mit so, also das ist schon einmal, dass die Geschichte Erinnerung ist. Was ist uns wert aufzuschreiben? Woran erinnert man sich? Was lässt man weg? Ist selbst in dieser Sachlichkeit, wenn man jetzt die Historie nimmt, und Michael Kühlmeier unterscheidet auch sehr genau, dass er nur vom Vergangenen persönlich erzählen kann und nicht von der Vergangenheit, weil die gesamte Vergangenheit kennt er nicht, aber das Vergangene hat möglicherweise mit ihm zu tun.
Mehr noch, es hat nicht nur mit ihm zu tun, es hat in jedem von uns etwas anderes bewirkt. Und darum ist derjenige, der uns davon erzählt, was bei ihm das bewirkt hat, auch ein Katalysator, der einen anderen Menschen hellhörig macht und darüber nachdenken lässt, was das bei ihm bewirken könnte. Und das muss nicht deckungsgleich sein. Aber umso spannender, wenn Leute den Appetit entwickeln, weil das so schön, spannend, reichhaltig ist, anfangen zu können, voreinander davon zu erzählen, was in unserem Inneren vorgegangen ist, bei dem und dem Erlebnis.
Jetzt ist ja, ich habe uns vielleicht selber einen kleinen Fallstrick gelegt, indem ich gleich auf die Seele oder die Psyche zu sprechen gekommen bin. Nein, sowieso macht das nichts. Jetzt kann man ja die erinnernden Vorgänge wahrscheinlich auch sehr naturwissenschaftlich mal betrachten. Ich bin jetzt kein Gehirnforscher, aber es ist uns allen klar, dass wenn wir uns erinnern, unser Gehirn wahrscheinlich Höchstleistungen vollbringen muss und wird. Wie setzt ihr auch diese Sachlichkeit des Kognitiven, sage ich jetzt mal, auch das eben auch im, wie verbindet ihr das auch im Therapeutischen?
Im Therapeutischen gibt es hier eine zur Mitte des vorigen Jahrhunderts eine großartige Persönlichkeit, ein Schweizer, Luc Ciompi, der etwas nachgewiesen hat, was einem Freud noch völlig fremd war. Nämlich, dass jeder rationale Gedanke, den ich aussprechen kann, immer auch, und wenn er noch so naturwissenschaftlich daherkommt, emotional aufgeladen ist. Sogar der einfache Satz, 1 und 1 ist 2, löst in jedem von uns, je nachdem, in welcher Art und Weise wir Mathematik erlebt haben in der Schule, eine andere Emotion aus. Wir haben es nur in unserem Kulturkreis seit ein paar Jahrhunderten, seit René Descartes den verhängnisvollen Satz gesagt hat, ich denke, also bin ich, so angelegt, als würden diese Gedanken als rein rationale Gedanken keinerlei Emotionen transportieren.
Müsste man Descartes überhaupt weiterführen und sagen, Denken heißt Erinnerung?
Denken heißt, ja, ich werde darüber nachdenken, aber ja, das
weil wir müssen haben. Wir müssen ja auf Ressourcen zugreifen.
Ich erinnere mich, also bin ich. Aber ich erinnere mich immer subjektiv einzeln, und zwar nicht nur in reiner naturwissenschaftlich messbarer Faktizität, sondern immer auch parallel dazu, und das ist das Verdienst von Luc Ciompi, im Parallel zu emotionaler Qualität. Und wenn wir dann so tun, als wäre die Naturwissenschaft rein objektiv, naturwissenschaftlich messbar, ohne diese emotionale Qualität, dann ist das Raubbau und da betrügen wir uns selber. Und dementsprechend hat auch die Landschaft unserer kognitiven Wissensvermittlung ausgeschaut, letztlich bis zum heutigen Tag.
Kann man das in diese Analogie setzen, was dieser Satz aus dem Stück heißt? In der Erinnerung kann mir niemand etwas antun, also ja. Auch mit dieser emotionalen Sicherheit. In meine Erinnerung kann mir niemand hineinpfuschen. Da bin ich mir ja nicht ganz sicher, ob dieser Satz stimmt, weil jeder mentale Schlag, den man abbekommt, ist ein Hineinpfuschen in die Erinnerung. Wie kanalisiert man Erinnerungen, die einem offenbar nicht gut tun? Wie begleitet ihr Mensch? Also das Leiden, das wir haben, ist ja so wie das Denken möglicherweise. Ich erinnere mich, also bin ich. Vielleicht auch, ich leide, weil ich mich erinnere. Könnte ich mich an nichts erinnern, hätte ich vielleicht auch keinen leidvollen Zustand.
Ja, würde ich nicht leiden, würde ich nicht leben. Was nicht heißt, dass alles Leben nur Leiden bedeutet, sondern ein Erdulden, ein Austragen, ein Mitgeduld, Rilke würde sagen, ein Mitgeduld darauf warten können, dass nach dem Frühling der Sommer kommt, selbst auf die Gefahr hin, dass durch konkrete, momentane, dramatische Erlebnisse die Wahrscheinlichkeit, dass der Sommer kommt, irgendwie weit wegrückt und trotzdem kommt der Sommer. Ich muss es nicht nur erdulden, sondern mit Geduld erwarten und den Blick darauf frei machen. Insofern sind unsere Gedanken wirkende Mächte und die Hirnforscher sagen uns, so wie wir denken, so fühlen wir auch. Und so wie wir denken und fühlen, eröffnen sich uns Perspektiven oder sie verschließen sich uns. Hier haben wir mehr Möglichkeiten, als wir in diesem Zusammenhang vielleicht zunächst denken. Ich habe oft in Streitgesprächen, wenn sich jemand vor etwas fürchtet, das an diesem Tag, der gerade begonnen hat, stattfinden wird, biete ich an, ohne jetzt schnell zu den positiven Denkern gezählt zu werden, dass allein der Satz, ich fürchte mich vor dem, was heute um 14 Uhr passiert, durch die Alternative, bin neugierig, was ich heute am Abend von dem, was heute um 14 Uhr stattfinden wird, dir werde erzählen können. Das ist eine ganz andere Landschaft. Ich tausche die Furcht gegen die Neugier aus. Und die Neugier ist eine Herzensangelegenheit, die mir sagt, wenn ich dir davon berichte, dass ich darauf neugierig bin, dann fange ich jetzt schon an, darauf zu achten, was ich dir heute am Abend aus Liebe oder Zuneigung darüber erzählen werde.
Woran ich mich erinnern werde.
Irgendwie so. Und das sind feine Übungen. Und weil Gedanken wirkende Mächte sind, ist es auch durchaus gefährlich, welchen Gedanken wir Raum geben. Und insofern sind wir auch die Konstrukteure unserer inneren Befindlichkeiten, die aus Gedanken bestehen. Wir machen Erfahrungen, ist von daher ein Satz nicht nur ein passives Erleben von etwas, das geschieht und uns in Geiselhaft nimmt, sondern wir machen Erfahrungen im Sinne von Gestaltung des Lebens. Und so auch der Schriftsteller, der aus irgendeiner Erinnerung sich hinsetzt und Kraft seiner Fantasie ein Mixtum Compositum von Faktizität einerseits, die er subjektiv erlebt hat, und einer Perspektive, die er entwickelt für einen Zuhörer, Zuseher, von dem der nur staunen kann. Er nicht weiß und nicht wissen kann, ob das einer Realität entspricht oder nicht.
Ich habe jetzt auf deinem Tisch hier zufällig von Robert Pfaller ein Buch liegen sehen, das heißt Das Lachen der Ungetäuschten. Und ohne das Buch jetzt zu kennen, finde ich
diesen Titel sehr schön. Ich habe es heute gekauft und habe es. Und das wird mein nächstes Buch sein.
Du kennst den Inhalt also auch noch nicht. Aber inwiefern täuschen uns Erinnerungen und inwiefern brauchen wir diese Täuschung der Erinnerungen, um überleben zu können?
Wahrscheinlich brauchen wir diese Täuschungen als heiliges, spontanes, kreatives Theater, um uns gegen Enttäuschungen zu wappnen und kreativ mit dem umzugehen. Da drüben im Theater in der Josefstadt steht so ein schöner Satz von, von Max Reinhardt, der sagt, wir spielen unser Leben und wir sind als Künstler oder als Schauspieler wie Kinder, die ihre Jugend und ihre Freude am Spielen in die Tasche gesteckt haben und sich auf und davon gemacht haben in einen sicheren Winkel, wo wir bis zum Ende weiterspielen können. Und das ist der Titel geht vor allem auch auf diese philosophische Betrachtung des Lachens, des Humors als Überlebensprinzip, dass wir uns von der Wirklichkeit nicht die Angst machen und ins Boxhorn jagen lassen, sondern dass wir den Humor, die Kreativität als Überlebensprinzip der Seele uns von Mächtigen und von Leuten, die glauben, über uns Macht zu haben, uns nicht beeindrucken lassen. Es hat in diesem Zusammenhang, gibt es einen sehr schönen Witz, dass drei Rabbinen, die sitzen in einem Café in New York, alle drei haben sie den Holocaust überlebt und erzählen sich jetzt in der Erinnerung, an was sie sich erinnern und welche ulkigen, aus heutiger Sicht komischen Situationen sie da erlebt haben. Und da erscheint der liebe Gott und sagt, also meine Herrschaften, über den Holocaust solche Witze zu machen, das steht euch nicht gut an. Ihr wisst doch alle, was damals passiert ist. Und dann sagt ein Rabbi zum lieben Gott, du halt dich hier raus, du warst damals nicht dabei. Und das ist so eine feine Pointe, die mir zeigt, Humor ist das die Überlebenskunst der Seele oder unseres innersten Vermögens, das uns rät, Mächtige, so sie glauben, Macht über uns haben zu wollen, nicht ernst zu nehmen. Und darum sagt der Walter Rothschild, ein Kabarettist, Musiker und Rabbi, wir Juden haben es gelernt, die schwierigsten Zeiten unseres Lebens dadurch zu überleben, dass wir niemanden ernst nehmen. Keinen Rabbi, keinen Papst, keinen König, manchmal nicht einmal den lieben Gott. Und dann erzählt er eben diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und so geht man am besten mit Erinnerung um, dass sie nicht nur erträglich wird, sondern dass ich auf der Suche nach einem Weg, der mich innerlich stark macht, nicht aufhöre, darauf zu hoffen, dass sich auch in der schwierigsten Situation Perspektiven ergeben, die mich nicht nur schmunzeln und lachen lassen, sondern mir zeigen, wie immer es weitergeht, es wird weitergehen.
Das ist vielleicht eine sehr unbewusste, aber und gar nicht quietschende Überleitung zum Thema Träumen. Und erst kennen wir uns schon relativ lange und haben auch schon viel miteinander gesprochen und haben nie über das Träumen gesprochen. Und mit Michael Kühlmeier habe ich zuallererst mal über eine Utopie gesprochen, dass er uns schreibt. Und er hat gesagt, ich kann keine Utopie schreiben, weil das wird ganz schnell eine Ideologie, zumindest aus seiner Sicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kannst du was mit dem Begriff des Träumens anfangen. Und er hat gesagt, hör mir auf mit dem Träumen, ich träume nie. Da musst du Monika fragen, seine Frau Monika Helfer, die träumt ständig. Aber die Musikrevue heißt Dream On, ein kleines bisschen Glück. Und ich will jetzt gar nicht in diese Kitschigkeit des Träumens gehen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie weit bei dir und in deiner Form der Therapie, das Analytische der Träume, die Traumdeutung, das Zuhören an die Wirklichkeit, die im Traum erlebt wurde. Das habe ich bei Watzlawick irgendwann mal gelernt, wie wirklich ist die Wirklichkeit, dass der Traum ja als wahr wahrgenommen wird.
Ja.
Aber wie entscheidend, also wie geht ihr mit Träumen um? Deutet ihr sie? Muss das die Leute selber deuten? Lässt man da die Finger davon?
Ja, also der Traum in einer guten therapeutischen Arbeit ist ein Traum über kurz oder lang eine innige Kostbarkeit. Und wenn ein Patient, eine Patientin, wie von selber rein zufällig oder gelegentlich von mir danach gefragt, anfängt von Träumen zu erzählen, dann bleiben wir bei so einer Traumsequenz manchmal eine ganze Stunde und ich bitte diejenigen, die mir so einen Traum als höheren Unsinn, wie manche zunächst einmal spontan sagen, erzählen. Ich bitte die zwei- oder dreimal oder manchmal viermal in einer Sitzung, mir diesen Traum zu erzählen. Nicht, weil ich mich an die Nähe des Grenzdebilen oder des Vergesslichen bewege, sondern weil das auch ein großartiges Erlebnis ist, sich selber als Traumerzähler zu erleben und dabei zu bemerken, jede neue Erzählung bringt neue Nuancen und Varianten des Erinnerten und des nächtlich Erlebten zutage. Und dann ist derjenige, der diesen Traum erzählt, als Mann oder Frau, als Träumende, aufgefordert, eingeladen, diesen Traum zu deuten. Und zwar Kraft seiner spontanen Kreativität, laut bei Tagträumfantasien darüber nachzudenken, was ein Nachttraum bedeuten mag, einfach querfeldein zu reden. Und du glaubst gar nicht, wie oft es hier ein Aha gibt und eine Fermate, sogar, so wie du es noch gar nicht gesehen. Und erst recht, wenn man dann mit verschiedenen Methoden zum Beispiel sagt, jedes kleine Detail, das uns da erinnert, und Träume ereignen sich immer bruchstückhaft. Ich habe da von einer ganz großen Dramaturgie nur bruchstückhaft. Der Urozean des Unbewussten schwemmt an den Strand des Bewusstseins Bruchstücke einer dahinterliegenden größeren Ganzheit. Und wenn dann der Träumende auf diese Weise eingeladen wird, bring doch diese Bruchstücke da zusammen und sieh in jedem Bruchstück einen Repräsentanten deiner Persönlichkeit. Dann denk laut darüber nach oder fühl in dich hinein, was dieses Bruchstück für dich bedeuten mag. Macht dir das Angst? Macht dir das Hoffnung? Heißt das, dass dahinter in deinem Inneren viel mehr Kapital und viel mehr Vermögen und Ressource noch liegt, von der du gar keine Ahnung hast? Und du glaubst gar nicht, wie so eine Traumarbeit, wenn der Träumende selber der Deuter ist. Der Therapeut ist nur der Katalysator, dass dieser Traum nicht zu schnell verstanden wird, weil ein Traum, den ich geträumt habe und den ich mir sofort deuten kann, den hätte ich gar nicht träumen müssen. Das ist ja das Gediegene dieser dahinterliegenden, unbewussten Landschaft. Dann ist das so ein Spaziergang, der Leute dann tatsächlich auch bei Tagesbewusstsein anfangen lässt, vor sich hin zu träumen. Und manche fangen dann einfach zum Schreiben an, weil sie sagen, in dieser Trance eines Sendungsbewusstseins, mir selber auf die Schliche zu kommen, komme ich da plötzlich ganz woanders hin. Hätte mir nie gedacht, dass ich dazu in der Lage bin. Und dieser höhere Unsinn ist einfach ein kreatives Ganzes, wo ich nicht sagen kann, wo hört die Realität auf und wo fängt die Fantasie an. Aber in jedem Fall geht es um dieses fantastische, weite Land in mir, dass wir Intuition, Fantasie nennen. Und von dieser Fantasie hat schon Albert Einstein gesagt, sie ist wichtiger als Wissen, weil all unser Wissen immer begrenzt bleiben wird, aber die Fantasie das einzige Feld unbegrenzten Wachstums ist. Und wenn ich das weiß, dann kriege ich Appetit drauf. Und die Dorothee Sölle, wenn wir schon beim Zitieren sind, die nennt diese Fantasie die Mutter aller Tugenden von morgen. Weil sie sagt, solange wir in einem Gesellschaftssystem, in einer religiösen Gemeinschaft, in einem familiären Ganzen uns nur auf die Werte, die uns bisher übertragen wurden und die wir unterschreiben, damit das Zusammenleben funktioniert, solange wir uns nur auf Überbrachtes, Althergebrachtes konzentrieren, dürfen wir uns nicht wundern, dass unser Leben im Grunde farblos ist und blutleer bleibt. Und sie plädiert dafür, in einer so spannenden Welt, in die wir alle hineingestellt sind, Kraft der Fantasie als der Mutter aller Tugenden von morgen auf die Suche zu gehen nach neuen Werten, die wir brauchen. Und sie nennt ein paar dieser Werte. Das eine ist die Tugend der Toleranz. Je mehr Menschen wir kennenlernen, je mehr wir uns füreinander interessieren und im Storytelling uns gegenseitig Geschichten unseres eigenen Erlebens und unserer eigenen Fantasie zumuten, umso mehr haben wir ein Gespür dafür, dass es Toleranz als die Tugend gibt, es aushalten zu können, dass andere Menschen andere Erfahrungen machen und wir neugierig bleiben für diesen Ozean, der sich da auftut, der genauso tragen kann, wie das Wasser ein Schiff tragen kann.
Das repliziert ja gleich an den Anfang hinein, eben mit den Erfahrungen. Ich fand deinen Satz sehr schön, dass man den Traum zum Repräsentanten der eigenen Persönlichkeit des Ichs nehmen kann.
Nicht nur der Traum als Ganzes, sondern jedes Detail des Traums als Anteil der Persönlichkeit, die in mir schlummert.
Ich hätte ja dann auch fast banal weitergeführt, das Gleiche kann man über die Erinnerung sagen. Mhm. Die Erinnerung kann ich als Repräsentanz meiner Persönlichkeit nehmen, auch hier jedes Detail. Würdest du meinen, dass also jetzt auch im Zuhören, ich finde das interessant, dass du sagst, die Traumdeutung von dir, jetzt in meinen Worten, wäre fast übergriffig.
Es ist übergriffig. Aber was geht mich der Traum eines anderen an? Aber ich kann ihn darauf hinweisen, wie kostbar das ist, und zwar so, dass er noch nie daran gedacht hat, und wenn er dann anfängt, sein innerstes, kostbares Gut, soweit er sich noch erinnert, so ernst zu nehmen, dass daraus also eine neue Perspektive wird für ihn, für die er unendlich dankbar ist, dann ist das mehr, als ich je gedacht habe, für einen anderen tun zu haben. Aber sein Traum bleibt sein Traum und seine Deutung seine Deutung.
Ist ein Traum eine verdichtete Erinnerung?
Ja, das weiß man nicht. Aber spontan würde ich sagen, ja, weil es hat mit diesen Spaziergängen in den Kellergängen des eigenen Herzens zu tun, also mit dem Innenbereich. Und was da aus mir herauskommt, kommt aus meinem Inneren und vor allem aus dem großen Unbewussten, von dem der Herr Freud gemeint hat, 1/6 dessen, was uns täglich beschäftigt, was wir reden, was wir schreiben, was wir uns erinnern, kommt aus unserem Unbewussten. Und nur zu 1/7 können wir uns daraus einen kognitiv relevanten, anderen erzählbaren Reim machen. Und in diesem Zusammenhang hat es auf jeden Fall mit unserem Inneren und nur mit unserem Inneren zu tun.
Also ist auch nur 1/7 bewusste Erinnerung.
Ja, würde ich denken.
Wie hilft man uns selber weiter? Also ich gehe nochmals bei der Schlussrunde auf diesen Satz von Michael Kühlmeier und Monika Helfer zurück, dass man sagt, eigentlich besteht unser Leben aus Erinnerung, die Vergangenheit aus Erinnerung, die Gegenwart hat nur 3 Sekunden und die Zukunft kann man vielleicht erahnen, um jetzt bei Humboldt zu sein. Wie schafft man es in dieser Verzwicktheit, in die wir ja auch manchmal hineinkommen, manchmal auch aus der Trauer, aus dem Aufgewühltsein, was wir uns erinnern oder was wir aufgrund von Erinnerungen zusammenreimen, von den Eindrücken, die kommen, auf ein positives Zukunftsbild zu kommen?
Ein positives Zukunftsbild in dieser Thematik erschließt sich mir seit ein paar Tagen, seit ich ein Tagesseminar rund um solche Fragen in Neustadt gehalten habe. Da hat der mich einladende Peter Maurer, der unbedingt als Gastgeber dabei sein wollte bei diesem Tagesseminar, den schönen Satz gesagt, das Geheimnis der Erlösung ist Erinnerung. Und ich bin dann ganz hellhörig geworden, ob das nicht nur was schön Gesagtes ist, es interessant klingt, ohne sich mir gleich zu erschließen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, umso ruhiger bin ich geworden und gesagt, was ist das für ein großartiger Satz? Ob er stimmt oder nicht, ist jeden Moment, wo ich darüber nachdenke, neu zu verhandeln. Aber das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Das will doch heißen, je mehr ich mich erinnere, je mehr ich mich mit dem, was in meinem Inneren angelegt ist, als Sammelsurium all meiner Erfahrungen, umso mehr bin ich bei mir und im Staunen dankbar dafür, dass das, was mich ausmacht, nicht das ist, was ich leiste, sondern das, was mir geschenkt wird. Was hast du, fragt die Bibel an einer Stelle, das du nicht geschenkt bekommen hättest? Und je mehr ich hineinsteige in mein Inneres und je mehr ich dort fündig werde, kognitiv, subjektiv, emotional, umso dankbarer fühle ich mich. Und Es ist eine religiöse, gefährliche Kategorie. Umso erlöster bin ich oder gelöster bin
mit,
ich.
Mit dieser Änderung der Vorsilbe ist man von der Religion draußen.
Ja, und gelöster und auch umso heiterer, um wieder beim Pfarrer zu landen. Umso heiterer und umso weiter. Bei Rilke heißt es einmal in einem seiner Gedichte, dann meine Seele sei weit, dass dir das Leben gelinge, breite dich wie ein Feierkleid über die sinnenden Dinge. Und dort bin ich irgendwie. Und das ist für mich so was Gelöstes, Erlöstes, und das hat was Hochspirituelles, aber es hat nichts Konfessionelles, nicht Einengendes, sondern etwas Ausbreitendes und Offenes, Neugieriges, Weites. Und das ist für mich was Wunderschönes.
Ich habe gesagt, wir kommen in die Schlussrunde. Ich hätte dann noch gerne ein Nachspiel für 2 Minuten. Aber man merkt, dass Erinnerung wirklich auch Arbeit ist. Es gibt ja Erinnerungsarbeit, aber es auch im ganz persönlichen Sinne.
Und darf ich dich da gleich unterbrechen? In meiner therapeutischen Arbeit kommt mindestens einmal pro Tag in meinen Gesprächen dieser Punkt ins Bewusstsein. Ob es jetzt die Bearbeitung von Trauer ist oder von Freude oder von Beziehung, es ist neben der Freude und dem, was uns emotional zugemutet wird, im Positiven wie im Negativen, es ist immer in erster Linie auch harte Arbeit. Beziehung ist wunderbar, aber es muss täglich dran gearbeitet werden. Trauer ist keine Krankheit, sondern eine Zumutung. Die Rückseite der Freude, wenn ein Mensch sich verabschiedet und ich es nicht fassen kann, um das zu verarbeiten, braucht es ja alle Herzfasern, die mir zur Verfügung stehen, um sich dem zu stellen. Ob jetzt Erinnerung, ob Trauer, ob Beziehung, es steckt immer ein gerüttelt Maß an Arbeit dahinter.
Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich will trotzdem noch einen Punkt von dir oder eine kurze Geschichte hören. Es gibt so viele literarische Traumbearbeitungen. Du bist eine Zitadelle, wie ich sage. Und mir ist natürlich beim Hergehen zu dir als theologisch ausgebildeten Menschen sofort Jakobs Traum eingefallen.
Ja.
Was ist die berührendste Traumgeschichte der Literatur, der Überlieferung, an die du dich erinnerst?
Ja, wenn du mal die Rutschen zum Jakob legst, dann denke ich an eine Erzählung während meines Studiums in Rom, wo wir einen so bibelfesten, einfachgläubigen Professor der Exegese des Alten Testamentes gehört haben, der uns den Aufstieg des Propheten Elia mit einem Feuerwagen, wie er von Marc Chagall dargestellt wird, in den Himmel beschrieben hat und sich empört hat und hat gesagt, in der Bibel steht, Elia fuhr mit einem Feuerwagen in den Himmel. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, es gibt wirklich Menschen, die daran zweifeln, aber ich sage Ihnen, wenn dort in der Bibel steht, dass er mit einem Feuerwagen in den Himmel gefahren ist, dann frage ich Sie, mit was soll er denn sonst in den Himmel gefahren sein? Und wir haben uns natürlich lustig gemacht darüber. Und auf der anderen Seite hat es mich tief bewegt. Diese kindliche Frömmigkeit, die in diesen Menschen, der ein hochgebildeter, eine Koryphäe, eine weltweite Koryphäe für Bibelexegese war, aber so als Lebensbegleiter hätte ich ihn mir nicht genommen, um sozusagen bei ihm therapeutische Sitzungen zu machen oder ermutigende Perspektiven aus biblischen Texten zu holen. Aber dieses biblische Bild des in den Himmel fahrenden Elias ist mir immer ein Bild gewesen, das ist unsere Richtung. Was Himmlisches, das uns staunen lässt, das uns dorthin führt, wo wir so da sind, dass wir davon ganz weg sind. Darum geht's. Darum geht's auch in einer guten therapeutischen Arbeit. Aber nicht durch kognitive Erklärungen, was man zu tun hat, damit der Zustand eintritt, sondern dass wir miteinander, umeinander so bemüht sind, dass man zwischendurch so da ist, dass man ganz weg ist und baff ist, wo ein Mensch einen Menschen so zu berühren vermag, dass der als Mensch für einen Augenblick alles vergisst und einfach dankbar ist, in dieser Welt zu sein, träumen zu dürfen und sich erinnern zu können.
Das war jetzt wirklich ein Schlusswort. Lieber Arnold Mednitzer, ich danke dir sehr. Das war Erinnern und Träumen in unserem Podcast Kultur laut, Fest und Spiele. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich unsere Stücke an und wir hoffen, dass das, was du vorher gesagt hast, dass wir Sie nicht mit Plattitüden, mit leeren Sätzen dort verabschieden und auch nicht aus diesem Gespräch verabschieden, sondern dass Sie wirklich kleine Ankerpunkte finden, um weiter nachzudenken, um sich an Ihre persönlichen Geschichten zu erinnern und den einen oder anderen Traum aufzumachen. Danke, Arnold.
Ich sage dir Danke.